Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 30. Juni 2026. Markus Sommer und Dominik Feusi auf nebelspalter.ch. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ihr könnt abonnieren. Nebelspalter.ch, das bringt es immer, wenn die Art von Journalismus wollt unterstützen. Ihr könnt uns aber auch mit Spenden oder Unterstützungsbeiträgen helfen. Wir sehen es am Schluss von der Shownotes, wie das geht. Ja, gut. Der Guy Parmelin war in Amerika. Es geht um die Zölle und hat sich jetzt hier erklärt. Was sind da die Neuigkeiten, Dominik?
Ja, ein Deal, ein richtiger fester Vertrag zwischen den USA und der Schweiz gibt es nicht. Das schafft auch der Guy Parmelin nicht. Man hat jetzt eine einseitige Erklärung veröffentlicht, die sozusagen kurz gesagt, komm, bleiben wir doch bei dem, was wir haben, also bei dieser Abmachung, die gilt seit dem letzten 14. November. Und schauen wir, dass wir an dem können einfach mal so weiterfahren können. Wir können gleichzeitig weiterverhandeln an einem Zolldeal mit den USA. Es geht offenbar nicht weiter. Der Guy Parmelin hat sich getroffen mit dem Handelsbeauftragten Jameson Greer. Das Gespräch sei gut gewesen und es ist einfach, offenbar fehlt der letzte Durchbruch. An was genau? Das steht weder in dieser einseitigen Erklärung, noch irgendwie ist das herauszufinden. Es ist sehr, sehr ein heikles Dossier. Aber ich denke, es ist so ein bisschen auch ein bisschen spieltheoretisch jetzt richtig, oder? Gleichzeitig hat nämlich der Bundesrat gesagt, dass er weitere Erleichterungen auf dem Verordnungsweg in Kraft setzen wird. Und ich glaube, das ist ein Zeichen auch an die USA. Schaut, uns ist es ernst. Bleiben wir bei dem Deal, die 10% oder gewichtet sind es dann vielleicht noch 6-7%. Lassen wir es so. Wir sind der gute Partner. Wir machen mit. Wir verhandeln auch weiter.
Genau, also ich glaube, die Strategie ist sicher richtig, oder sei besser gesagt, die Taktik ist richtig. Die Strategie ist ja klar, wir wollen einfach einen guten Deal. Aber ich glaube, taktisch ist es richtig. Es ist auch richtig, irgendwie nicht Forderungen zu stellen oder die Amerikaner probieren, unter Druck zu setzen. Es geht einfach nicht. Und wir wissen alle, dass es sehr viel zu tun hat. Ja, mit dem Präsident Donald Trump, wo man halt nie so recht weiss, was er alles im Schild führt und was noch alles kommt. Von dem her, die Frage ist ein bisschen, hat der Guy Parmelin für das wirklich müssen auf Amerika reisen. Keine Ahnung, es gibt auch eine Botschafterin in der Schweiz, wo man könnte reden. Aber hoffen wir das Beste. Gut, sonst gibt es da eigentlich nichts. Ich meine, man weiss auch nicht bei der Pharmaindustrie. Das ist ja eigentlich auch ein bisschen der Schlüssel, wie die Pharmaindustrie sich verhält. Da haben wir auch nichts erfahren.
Nein, weil das ist ein anderes Thema. Oder dort geht es ja um einen anderen, sagen wir auch rechtlich einen anderen Bereich. Dort geht es wirklich generell darum, wie auch die Preispolitik aussieht. Das läuft im Moment auch in Washington, ist aber sehr schwierig im Moment auch herauszufinden, was dort genau läuft. Weil es auch andere Medien, die sagen wir näher dran sind, wir sind Bern einfach, wir sind in Washington einfach, aber auch andere Medien haben Mühe, wirklich herauszufinden, was dort passiert.
Gut, gehen wir zu einem ganz anderen Thema. Wenn ihr Silber wollt kaufen oder wollt investieren, was Sinn macht, jetzt in sogenannten unsicheren Zeiten, geopolitisch unsicheren Zeiten, dann gibt es eine Firma, die sich sehr stark mit dem beschäftigt, die spezialisiert ist. Die Firma heisst BB Wertmetall. Hört jetzt gut zu.
Was haben Solarenergie, Elektromobilität, KI und Medizinaltechnik gemeinsam? Alles braucht Silber. Nachfrage übersteigt das Angebot seit Jahren. Investieren Sie jetzt sicher in Silber. Mit dem S-Deposito von BB Wertmetall. Wenn Sie bis Ende August ein S-Deposito mit einer Zielinvestition von mindestens 100 Unzen und einer Mindesteinzahlung von 1'000 Schweizer Franken eröffnet und den Code Nebelspalter26 angeben, bekommen Sie 1 Unze reines Silber geschenkt. Jetzt S-Deposito auf s-deposito.swiss eröffnen und profitieren.
Ja, in Bern ist ein gewisser Aufruhr ausgebrochen. Seit Transe, oder wie sagt man eigentlich, ein Transmann ist es, oder eine Transfrau? Nein, es ist eine Transfrau.
Ein Mann, ein biologischer Mann.
Genau, wo genau. Im sogenannten FKK-Bereich in Marzilli, ich habe gar nicht gewusst, dass das gibt, gegangen ist und das hat dann ein bisschen Unruhe ausgelöst. Um was geht es, Dominik?
Ja, das Paradiesli, Markus, hat es aber schon gegeben, wo du in Bern gearbeitet hast vor irgendwie 25 Jahren. Aber offensichtlich bist du nie als biologischer Mann dort hingegangen. Im Marzillibad. Das ist ein legendärer Bereich. Ich glaube, der gibt es seit rund 50 Jahren und ist immer wieder auch Anlass gewesen, Aufruhr in dieser protestantischen Stadt. Oder? Aber dort können Frauen eben oben ohne oder auch ganz ohne, so genau bin ich gar nicht informiert, sein. Und dort ist
aber das nur für Frauen?
Ist nur für Frauen.
Es gibt keinen Bereich.
Es hat einen Bereich gegeben, mal auf der anderen Seite, so ein bisschen, aber nicht ganz nackt hat man dort können sein. Und ja, vielleicht wird das noch geändert. Aber dort ist jetzt eben ein biologischer Mann, der sich als Frau fühlt, reingegangen. Die Person hat lange Haare, Brusthaar, Rückenhaar, einen Bart und Genitalien. Dann einen Stringtanga, wo gemäss einer Besucherin, die das öffentlich geschrieben hat, die aber selber anonym ist, wirklich Geschlechtsteil noch betont hat. Die Person hat sich unwohl gefühlt. Andere haben sich auch bei der Aufsicht vom Schwimmbad beschwert. Dann sind die Betreiber sind dort hingegangen, haben die Person dann freundlich aufgefordert, das Paradiesli, wie man den Bereich nennt, zu verlassen. Die Person hat sich geweigert. Es hat dann immer mehr Leute auch angezogen. Der Mann hat Unterstützung bekommen von anderen Personen dort. Ob die kennt oder nicht, weiss man nicht. Am Schluss hat man sogar die Polizei müssen lassen, und um die Person wirklich rauszubringen aus dem Bereich. Und die Frau zu schützen vor einem Mann. Und dabei ist es auch zu einer Tätlichkeit gekommen gegen eine Polizistin.
Und jetzt einfach, dass wir es richtig haben, also der Mann ist in dem Sinn nicht umgebaut zu einer Transfrau, der hat immer noch männliche Genitalien und er hat auch nicht Brüste. Also man fragt sich einfach, warum, was hat der überhaupt für ein Motiv? Ausser, tut mir leid, das ist doch einfach eine Provokation, oder kann man das anders deuten?
Ja, natürlich ist es eine Provokation. Auf dem Papier sei der Mann eine Frau, oder? Das hat uns Simonetta Sommaruga eingebracht. Sie war noch Justizministerin, wenn ich es richtig im Kopf habe, wo durchgesetzt hat, dass man für 75 Franken auf dem Papier sein Geschlecht ändern kann. Und es ist am Schluss jetzt wirklich eigentlich Peak Woke angekommen in Bern, oder? Es ist wirklich so, dass der Bereich, der ein geschützter Bereich war, für die Frauen jetzt keiner mehr ist. Also jetzt kann jeder Mann, der irgendwie für 75 Franken sein Geschlecht auf dem Papier geändert hat, dort rein und kann blutige Frauen anschauen. Es gibt keinen geschützten Bereich mehr. Und das ist die grosse Frage. Interessant ist, wie die Stadt Bern reagiert hat. Man hat sich bereits bei dieser Person entschuldigt und gesagt, das sei wirklich nicht gut, dass man die Person raus da hat. Der Entscheid war falsch, schreibt die Stadt Bern. Alle Personen, die sich als Frau identifizieren und als solche leben, haben Zugang zum freiwilligen FKK-Bereich Paradiesli. Das heisst, liebe Frauen in Bern, ihr wisst jetzt, es gibt den geschützten Bereich nicht. Ihr müsst damit leben, dass ihr in dem FKK-Bereich einerseits von einem biologischen Mann angestarrt werdet und andererseits irgendwie auf irgendwelche Genitalien müsst schauen, wenn ihr in die falsche Richtung schaut. Und auch die SP Quer hat sich solidarisiert mit dieser Transfrau, dem biologischen Mann. Und auch das finde ich interessant. Jetzt wissen eigentlich alle Lesben in der SP, was es geschlagen hat. Transideologie ist wichtiger als der Schutz der Frau.
Genau, und die Polizei tut auch nicht mehr helfen. Das sind ja wahnsinnig, oder? Die Stadtregierung, indem sie sich entschuldigt, tut sie natürlich allen Polizisten von der Stadt auch mitteilen. Hört mal, dönt bitte nicht mehr die Transleute belästigen. Dönt das wirklich nicht machen. Und dönt auch nicht mehr eingreifen, wenn so etwas passiert. Und wenn es irgendwie von uns Männern findet, wir dönt uns schnell umschreiben lassen und wir sind nachher Frauen und nachher gehen sie in den Bereich und sie dönt die Frauen belästigen, dann darf keine Polizei mehr kommen, weil die Stadtregierung von Bern hat gezeigt oder gesagt, nein, trans Leute sind uns sehr viel wichtiger als Frauen, die sich vielleicht nicht so wohlfühlen. Nein, es ist ein unglaublicher Entscheid, aber es ist so eine Umkehrung von dem, was mal der Feminismus ursprünglich eigentlich hätte wollen. Und von dem her ist es so absurd, dass aus der Linken aus so einer Bewegung entstanden ist, wo jetzt eigentlich die Frauen am Schluss nicht nur gefördert, sondern eigentlich fast, wie soll ich sagen, an den Rand drängt, wieder an den Rand drängt, was vorher schon gewesen sind. Ja gut, machen wir ein anderes Thema, auch etwas, wo alles alle Leute bewegt. Oder nicht alle Leute, aber die Deutschen tut sicher bewegen. Die Deutschen sind ausgeschieden aus der WM. Das ist jetzt schon das dritte Mal, dass sie früh aussteigen. Lang, lang ist es her, dass man gefunden hat, Deutschland ist die Fußballnationalmannschaft überhaupt. Ja, Dominik, was sind da die wichtigsten Einzelheiten?
Ja, vor allem du erinnerst dich, wir haben immer gesagt, Fußball ist ein Spiel, wo 22 Leute einen Ball nachsäckeln und nach 90 Minuten Deutschland gewinnt. Und zwar insbesondere im Penaltyschüssen. Du musst dir vorstellen, weißt du, die Traumata, ich habe heute den Telegraph gelesen, die Engländer, die ja in Turin so schlimm verloren haben im Penaltyschüssen und immer verloren haben im Penaltyschüssen gegen die Deutschen. Und jetzt sind 3 Deutsche verschiessen im Penaltyschüssen und darum ist Deutschland draussen gegen Paraguay. Das musst du schon mal, das musst du auf der Zunge zergehen lassen. Und auch die ganze Performance, ich habe nicht alles geschaut, ich bin nicht so ein Deutschland-Schutten-Fan. Es ist eine Mannschaft gewesen, die gar nicht hätte gewinnen wollen. Es ist ein Stück weit, ich habe jetzt heute auch einen Kommentar gelesen, es ist ein bisschen das Land. Deutschland will gar nicht mehr gut sein. Sie haben aufgehört, weil sie tun sich zufrieden geben mit einem 16-Final. Also, dass sie zu den besten 32 Mannschaften gehören. Und bis jetzt ist immer gewesen, alles, was nicht Weltmeister ist, ist schlecht.
Nein, es ist eine absolute Loser-Ideologie und sie wird im Prinzip bestätigt vom Bundeskanzler höchstpersönlich. Der Friedrich Merz, der hat geschrieben, auch wenn das Ausscheiden schmerzt, was für ein Spiel, DVB-Team! Ausrufezeichen. Mit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistert. Wir sind stolz auf euch. Ich meine, das ist etwa so wie in der 9. Mai 1945 geschrieben hat. Wir sind stolz auf Deutschland. Nein, es ist einfach absurd. Ich meine, der Merz ist von allen guten Geistern verloren. Ich meine, es ist unfreiwilliger Humor, aber es zeigt auch, warum er das Land im Boden rein ruiniert. Weil er selber merkt es gar nicht. Er hat das Gefühl, das ist gut. Umso weniger Industrie, umso weniger Wirtschaft, Wachstum, umso mehr Elend, umso besser. Wir sind stolz auf euch. Ihr habt uns begeistert. Nein, meine, du weißt es ja, wie es läuft. Bei diesen Ministern hat es ja nicht selber geschrieben, aber meine, die Kommunikationsabteilung, die würde ich glaube auch mal irgendeine an die WM schicken, mal schauen, wie sie so besteht gegenüber anderen Kommunikationsabteilungen. Nein, es ist sagenhaft und es ist halt, man tut Fußball ja immer ein bisschen überhöhen, aber es ist ja schon symbolisch, oder? Es ist schon symbolisch für das Land.
Ja, aber nicht nur, oder? Es ist natürlich die ganze Ideologie, dass man Loser eben auch noch lobt, oder? Also weißt du, in der Schule, wenn der Detlef in der Bezirksschule Berlin im Diktat 25 Fehler gemacht hat, oder der Abdel Rahman vielleicht, oder? Ja. Oder? Dann sagen wir, ja. Oh, du bist so ein guter Schüler gewesen, oder? Ja. Dein Einsatz stolz. Und dein Teamgeist hat mich begeistert, ich bin stolz auf dich. Und da muss ich natürlich sagen, also weißt du, diese Ideologie ist in der Schweiz auch auf dem Vor. Ja, also, dass man Leute, die schlechte Leistung bringt, nicht auch mal sagt, du, das ist im Fall nicht so gut gewesen, sondern dass man auch noch sagt, ja, du bist wunderbar, jetzt kommst du gerade einen Tag frei über, weil du so gut gearbeitet hast. Das ist bei uns, wir sind bald so weit, wir müssen aufpassen.
Absolut dabei sein ist alles, oder? Und ich meine, im Sport, im Unterricht hast du vollkommen recht. Man will ja nicht mehr Wettbewerb machen, wo es irgendwie eine Rangliste gibt, sondern wichtig ist, dass alle dabei gewesen sind. Und jetzt sind die Deutschen mit der Nationalmannschaft so weit. Das, ich meine, das ist ja der Inbegriff von Leistungsprinzip, eigentlich der Spitzensport. Aber nein, auch da. Aber es zeigt eben, ich muss schon ehrlich sagen, ich weiss auch nicht, das ist, glaube ich, einer der ungeschicktesten Politiker, die ich erlebt habe. Der Friedrich Merz, also alles, was er äußert, also sogar die banalsten Problem, das er muss beschreibt er so, dass er nachher ein grösseres Problem hat als je zuvor.
Muss er mal können.
Das musst du mal können. Also jeden Tag sich ins Knie schiessen, das ist also anatomisch nicht einfach. Das ist eine Riesenleistung, muss ich sagen. Ja. Nein, und ich meine, wenn man es historisch anschaut, eben, der ganze Aufstieg von der BRD hat angefangen mit 1954 mit dem Fußball-WM-Titel in Bern, oder? Das Wunder von Bern, und jetzt ist das Wunder von, wo sind sie? In Boston.
Ich glaube, ja.
Was gegen Paraguay?
Ich meine, es ist schon...
Ja gut, aber ich habe noch gehört, Lothar Matthäus hat das gesagt, aber ob das stimmt, man hat sich in der Mannschaft vor allem darüber unterhalten, welche Mutter darf mitfliegen im Privatjet. Das war wichtiger als der Sieg. Und ich glaube es wirklich, weil ich meine, es sind ja auch alles Millionäre, die Spieler. Und die haben eigentlich, es ist auch ein bisschen ein Lebensstil, der vielleicht nicht mehr dem entspricht, was man sich so erwartet von einem Leistungserbringer. Gut, es tut uns leid natürlich, selbstverständlich. Wir haben null Schadenfreude. Und wir werden auch wenn die Schweizer ausscheiden und unseren Bundespräsident Guy Parmelin so einen Schrott schreiben, werden wir das auch kommentieren. Aber Deutschland tut uns leid. Und das meine ich ernst. Weil es ist für uns alle nicht so gut. Es ist unser wichtigster Handelspartner. Und wenn die nicht einmal mehr im Fußball gewinnen, wo sollen denn die sonst noch gewinnen? Also ist nicht gut für uns. Gut, gehen wir zu einem ganz anderen Thema. Ja, nein, es passt jetzt gerade zusammen. Der sogenannte Global Wealth Report von der UBS ist gekommen, der kommt jedes Jahr. Und jedes Jahr ist eigentlich das Ergebnis ähnlich. Dominik, was sind dort die Erkenntnisse?
Die Schweizer Bevölkerung hat weiterhin das höchste Durchschnittsvermögen auf der ganzen Welt. Das globale Privatvermögen hat 2025 so stark wie zuletzt 2017 zugenommen. Und in der Schweiz hat es eben auch zugenommen auf $910,382. Man tut das alles, damit es vergleichbar ist, in Dollar rechnen. Wir sind, das ist noch verrückt, rund der Abstand zum Zweitplatzierten, zu USA, wo knapp $700,000 ist, immerhin $200,000 Unterschied. Ganz leicht hinter den USA ist dann Luxemburg. Und es gibt darum in der Schweiz 944'000 Millionäre. Jetzt, wenn ihr da draussen das Gefühl habt, ihr seid nicht Millionär, dann müsst ihr wissen, wie man auf die Summe kommt, oder? Weil man tut auch den Immobilienbesitz und auch die Renten, also die Pensionskassenfonds, die wir haben, die ihr vielleicht also gar nicht genau wisst, wie hoch die sind, oder? Gehören dazu. Und das mit den Immobilien ist insbesondere wichtig, oder? Weil dann natürlich die SDA Keystone schreibt, ja, das Vermögen in der Schweiz ist immer ungleicher verteilt, oder? Weil zwischen, in den letzten 25 Jahren ist das durchschnittliche Vermögen pro Erwachsenen real um 11% gestiegen. Das Medianvermögen ist aber 15% runter. Das deutet darauf, dass da etwas auseinandergeht. Aber es ist klar, warum. Es ist ganz klar, warum, wenn du Immobilien einberechnest, die jedes Jahr zu 4, 5 oder 6% wertvoller werden, ohne dass man etwas macht, wegen der Zuwanderung. Der Flächenbedarf der zusätzlich ist 82%, hat um 82% zugenommen wegen der Zuwanderung. Ja, dann ist klar, dass die Schere auseinandergeht. Und zwar zwischen denen, die ein Häuschen haben und denen, die keins haben.
Absolut. Und es ist auch interessant, dass eben Zuwanderung natürlich hier in dem Zusammenhang nie genannt wird. Und
nein.
Natürlich muss man auch mal sagen, es ist ja vor allem der grösste Teil, den nehme ich jetzt da, wo am meisten ausmacht, ist die zweite Säule. Und es zeigt eben auch, dass die zweite Säule ein sehr gutes System ist, weil es ist wirklich unser eigenes Guthaben. Es ist nicht, wie wenn man einfach ein Rentensystem hat mit dem Umlageverfahren, wo wir einfach das Geld abgeben und nachher gehört es eine Zeit lang im Staat und der Staat gibt es anderen Leuten weiter. Das ist ein riesen Unterschied und deshalb ist die zweite Säule aus einer liberalen Sicht ein so viel besseres System. Eigentlich müsste man die AHV eher abschaffen, als dass man immer an der zweiten Säule rumnörgelt. Und es zeigt eben, wie unglaublich, ja, wie viel Vermögen wir dadurch haben, dass jeder von uns zwangsweise fürs Alter muss sparen von seinem Geld. Kann man noch sagen, ist das liberal? Das ist nicht so liberal. Ich finde, ich hätte es noch lieber, wenn es einfach freiwillig wäre. Aber es zeigt, was für unglaubliche Vermögen da generiert werden.
Also eben, neben dem ist auch noch Immobilien, also Eigentum, ist eben auch etwas, das Vermögen bildet, oder? Auch ein bürgerliches Anliegen. Man sieht, die Statistik zeigt, bürgerliche Politik funktioniert. Jetzt müssen wir es nur noch so machen, dass möglichst viele Leute in Genuss von dem kommen, oder? Das müssen die Bürgerlichen sich überlegen. Das heisst, eben Eigentum wieder erschwinglich machen. Und dazu gehört zum Beispiel, dass man nicht nur Genossenschaftswohnungen baut, sondern dass der Staat nur dann dort hilft, mitfinanzieren oder Bürgschaften geben, wenn die Genossenschaftsbewohnenden, irgendwie, dass die dort drin wohnen, dass die irgendwann einmal das kaufen können, das Häuschen oder die Genossenschaftswohnung. Weil das würde auch dem Verfassungsauftrag entsprechen. Wir müssen Eigentum bilden. Eigentum ist bürgerlich, Eigentum ist schweizerisch, Eigentum ist sozial und Eigentum macht eben Leute zu Millionären.
Genau, also die UBS hat da völlig eine wichtige Statistik gezeigt. Und es ist auch eine Statistik, das vielleicht noch schnell an Friedrich Merz, wo man kann sagen, wir sind stolz darauf. Wir sind stolz, auf das sind wir jetzt stolz. Auf das sind wir jetzt stolz. Gut, gehen wir zu den Solaranlagen. Das ist also ein Kapitel deutscher Provenienz. Gott sei Dank, muss man sagen, Dominik. Was ist mit den Solaranlagen los?
Ja, eben, leider haben wir das kopiert und jetzt zeigt sich, dass der Honeymoon vorbei ist, vor allem bei den privaten Solaranlagen. Das ist eigentlich vorbei. Da, früher haben 5'000 bis 6'000 Privathaushalte pro Monat eine Solaranlage angemeldet, um Subventionen zu bekommen natürlich. Jetzt sind es noch pro Monat 2'600 und auch wenn man die installierte Leistung anschaut, dann hat sich das im letzten Jahr halbiert. Und auch die Wachstumsprognosen vom Solarverband, die sind plötzlich nicht mehr so so rosig. Die Grossen sagen natürlich, der Albert Rösti ist schuld, oder? Weil er eben mit dem, nur schon mit dem Vorschlag, das AKW-Neubauverbot streichen, hat er eben ganz andere Investitionsimpulse gemacht. Die Wahrheit sieht ein bisschen anders aus, oder? Die garantierten Mindestpreise, die du bekommst, wenn dein Solarstrom ins Netz einspeisest, die sind natürlich in den letzten Jahren deutlich oben runtergekommen. Und darum, es lohnt sich einfach nicht mehr. Und auch die jetzige, zum Beispiel Mindestvergütung hier bei der Bernischen Kraftwerk, ist 6 Rappen. Und mit dem Stromabkommen, wo man ja gern, wo gewisse Leute, auch der Jürg Grossen, gern würde unterschreiben, ist ja das nicht mehr zulässig. Das ist dann eine illegale staatliche Beihilfe, der Mindestpreis, den man überkommt. Und dann geht dann die ganze Sache noch mehr zusammen, muss schauen.
Genau, und das zeigt eben, dass die Erneuerbaren, wenn man es nicht subventioniert, wenn man den Leuten nicht irgendwie ein Zyklus gibt, setzen sie sich gar nicht durch. Und das ist echt das, was am meisten gegen sie spricht. Und jetzt kommen die Leute, die natürlich die Nase weisen und sagen, AKW sind auch nicht günstig und so weiter. Ja, dann schaffen wir zuerst alle Subventionen ab bei allen Energieformen. Und dann müssen wir dann schauen, wie rentabel auch AKWs könnten sein. Zurzeit ist das alles verzerrt. Gut, gehen wir zum letzten Thema. Wir haben es schon mal erwähnt, Dominik war letzte Woche an einer Konferenz, an einer führenden Konferenz von der liberalen, konservativen Kräfte im Westen und hat dort unter anderem auch das Referat von Stephen Kunin gehört. Um was geht's?
Ja, der Stephen Kunin, er hat unter Obama im Energieministerium gearbeitet, als Unterstaatssekretär, ist später auch von der Regierung Trump, auch von der, jetzt vom Chris Wright, vom Energieminister, als Experte eingesetzt worden, um Fragen von der Energieversorgung und vom Klimawandel anzuschauen. Er hat so ein bisschen wie einen grossen Bock gezogen in seinem Referat, was vom Klimawandel bleibt, Staatsausgaben, Wohlstandsverlust und, das hat er besonders kritisiert, Pessimismus. Er hat gesagt, wir haben einer ganzen Generation Furcht statt Fakten geliefert. Und er hat das dann aufdröselt, oder? Weil insbesondere, weißt du, bei dem riesigen IPCC-Bericht, also Bericht vom Internationalen Klimapanel, da gibt es ja dann einen Zusammenschreib, eine Zusammenfassung für Politiker und daraus noch kürzere Sachen, die dann in den Medien kommen. Und dort hat man immer die schlimmsten Szenarien hat man besonders aufgehoben. Das, was man nicht weiss, zum Beispiel zu diesen schlimmsten Szenarien, hat man einfach weggelassen, oder? Die vergangene Entwicklung, die gar nicht so dramatisch ist, seit 1900 ist die globale Temperatur um etwa 1,3 Grad gestiegen, obwohl sich die Weltbevölkerung verfünffacht hat, die Weltwirtschaft 25-fach gewachsen ist, die Lebenserwartung gestiegen ist und so weiter. Das hat man alles weggelassen. Und so ist eigentlich etwas entstanden. Man kann sagen, ein Klima von Angst, von Hysterie. Und wo jede Art von Wissenschaft halt dann wo unter den Bus geht. Also du kannst dann nicht mehr normal darüber reden. Und aus diesem Klima raus ist eine Politik gekommen mit höheren Kosten für die Menschen und ohne erkennbaren Einfluss auf die globalen Emissionen. Also eine wirkungslose, teure, den Wohlstand schädigende Politik. Und das hat er wirklich so in einem sehr tollen Referat zusammengefasst und einfach gesagt, wir müssen sofort das ändern und einfach zu ganz normale Fakten gehen. Und das Erste ist ja gerade passiert. Man hat das schlimmste Szenario, das RCP 8.5, wir haben beim Nebelspalter darüber berichtet, das hat man ja als unwahrscheinlich, eigentlich als nicht mehr relevant angeschaut. Und damit wirklich ein bisschen die Luft aus dieser Hysterie rausgenommen. Und das finde ich sehr, sehr wichtig.
Genau, und wir haben es vorher erwähnt, am Beispiel von der deutschen Nationalmannschaft. Das sind alles Ideologien, oder? Das eine ist eine Loser-Ideologie, die sagt, der verliert, ist eigentlich der besser als der gewinnt. Und das ist eine wichtige Ideologie, die man vermittelt hat an unseren Schulen, in den Universitäten und so weiter. Und das Gleiche ist beim Klimawandel. Und oder der Kollateralschaden, jetzt mal abgesehen von dem, was du sagst, oder? Nutzlos, teuer, wohlstandsvernichtend. Ist vielleicht sogar der Kollateralschaden, wo das Emotionelle oder das Psychologische betrifft, viel, viel grösser. Dass wir eine ganze Generation, ich habe letzten Montag ja über das geschrieben, ein Memo geschrieben, dass eine ganze Generation nicht mehr an die Zukunft glaubt und das Gefühl hat, wir sind kurz vor dem Untergang. Es macht keinen Sinn, zum Beispiel Kinder auf die Welt zu stellen. Und die Geburtenrate im Westen ist dramatisch eingebrochen. Jetzt, wirklich. Das ist dann nicht mehr, das ist nicht irgendwie spekulativ. Das ist passiert. Und ich würde behaupten, ein Grund ist auch die Vernichtungsuntergangsideologie, die nicht einmal empirisch gerechtfertigt ist. Also das ist das Verrückte. Das ist wirklich so, wie man früher halt im Mittelalter behauptet hat, es gibt eine Hölle. Und wenn du in die Hölle da bist, dann musst du schauen, dass du nicht in die Hölle kommst. Und die Menschen haben gelitten unter dem. Und heute leiden sie unter den Grünen. Das sind die modernen Ankündiger von der Hölle. Und es ist nicht gut. Es ist auch für die Jungen nicht gut. Also in dem Sinn, Stephen Koonin, sehr, sehr verdienstvoll. Leset das Buch von ihm. Das ist eines der besten Bücher, die ich je gelesen habe, über den Klimawandel. Er erklärt extrem gut, wie die ganzen Modelle zustande kommen, warum dass man die Voraussagen so und so gemacht hat. Er ist ein super Wissenschaftler. Und ich will es noch einmal betonen, er war beim Obama gewesen. Und er hat gesagt, ich finde es immer spannend, er tut so ein Buch gut schildern. Er sagt, ich habe dann, als ich beim Obama war, einfach mal gesagt, hey, können wir mal bitte den Stand von der Forschung einfach mal zusammentragen. Und dann ist mir aufgefallen, dass es fast nicht bewiesen ist, dass es eigentlich alle die Belege nicht gibt, wo ständig behauptet worden ist, dass die überhaupt gibt. Ja, Dominik?
Ja, ich muss noch sagen, wie das Buch heisst, «Unsettled». Also im Artikel zum Koonin habe ich das selbstverständlich verlinkt. Und das Interessante ist, er hat ja dann später immer, er hat das immer wieder in einer neuen Auflage, hat das auch wieder überarbeitet. Also er schafft jetzt sehr super und er sagt einfach, wir müssen genau schauen, was tatsächlich passiert. Er sagt nicht, es gibt keinen Klimawandel, es ist kein Klimalügner. Er sagt einfach, schauen wir an, was wirklich läuft und tun wir wissenschaftlich vorgehen. Und wenn du sagst, eben, man hat das Vertrauen verloren in die Zukunft, man hat auch das Vertrauen verloren in die Politik, oder? Also du wirst natürlich dann, viele Leute werden skeptisch, was ist denn überhaupt los, was gilt denn noch, wenn man mir ständig so Zeug um die Ohren hält? Und könnte es auch sein, dass es bei anderen Themen ich nicht richtig informiert wird, die Wissenschaft irgendwie durchdreht, zum Beispiel bei der Pandemie haben wir das Ganze ähnlich erlebt. Und das führt letztlich dazu, dass der Westen etwas verliert, wo vielleicht Vertrauen, Institutionen vertrauen, Politik vertrauen, Demokratie vertrauen heisst. Und das ist an dem Kongress in London stark betont worden. Das ist etwas, wo unglaublich wichtig ist in einer Demokratie. Beim Herrn Putin und beim Xi Jinping brauchst du kein Vertrauen. Wenn du kein Vertrauen hast und dein Misstrauen äußerst, kommst du einfach ins Käfig. Bei uns brauchst du es, weil du bist Bürger.
Absolut. Gut, schauen wir, dass es wieder besser kommt. Und ich sage es noch einmal, der Nebelspalter ist für das da, um zu zeigen, was für Ideologien, was für schädliche Folgen haben. Und wir sagen nicht, wir sind unideologisch, aber wir haben eine Ideologie, die man empirisch kann abstützen kann, die zu tun hat mit der Realität, wo wir auch den Beweis können führen können, dass es zu mehr Glück und Wohlstand führt. Siehe Schweiz, das reichste Land der Welt. Das hat zu tun mit liberalen Rahmenbedingungen und nicht mit rot-grüner Politik. Gut, Dominik Feusi und Markus Sommer auf nebelspalter.ch. Wie immer, könnt euch nicht entschuldigen, wenn ihr nicht links seid. Wir hören uns morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch